Mein Gastgeber führte mich nun hinaus. Wir gingen den Hügel hinunter zu jenen freundlichen Häusern, die ich von der Höhe aus schon bemerkt hatte. Ich will darüber kurz sein. Ich habe dort Menschen gesehen, die weder Zwietracht noch Neid noch Rang kannten, sondern die als Brüder miteinander verkehrten, brüderlich sich unterstützten und vor allen Dingen hohes geistiges Wissen besaßen. Jene Fähigkeit, welche mich so sehr in Erstaunen gesetzt hatte, die Gedanken anderer zu lesen, besaßen sie alle. Es war daher unmöglich, dass die Lüge und der Trug sich breit machen konnten. Ein nutzloses Beginnen, das sofort die Verachtung aller zur Folge gehabt hätte. Die freigebige Natur gewährte ihnen zum Lebensunterhalt alles, jedoch wussten sie die treibenden Kräfte derselben durch eine wunderbare Willenskraft zu verstärken und zu benutzen. Ihre Felder und Fruchtbäume trugen einen Segen, wie er mir bisher unbekannt war und unglaublich erschien. Später erst wurde es mir klar, welche Gesetze ihre Fruchtbarkeit bewirkten. Wunderbar war die Wirkung ihrer Willenskraft, die sie ausübten, gegenseitig sowohl auf sich als auf alle anderen lebenden Wesen. Auf Entfernungen, wohin der Ruf der Stimme nicht gelangte, verständigten sie sich mit Leichtigkeit durch den Willenstelegraph. Das Gesetz war dasselbe, welches mein Gastgeber entwickelt hatte. Die Tiere gehorchten ihrem unausgesprochenen Willen, ebenso wie die mühsam abgerichteten Tiere unserer Kulturländer, nur weit williger und genauer. Mein Führer zeigte mir das glückliche Familienleben der Talbewohner. Beide Geschlechter lebten hier sich liebevoll ergänzend. Hier gab es keine Herrschsucht, keine Emanzipation. In dem gegenseitigen Bestreben, sich Liebe zu bezeugen, suchte auch kein Teil die Grenzen zu überschreiten, die jedem Geschlechte gezogen sind. Wahre Erkenntnis der Pflichten zeigte sich alle Zeit in ihrem Handeln. Das Alter wurde von ihnen geehrt, wie ich es nie bei anderen Völkern gesehen, und diese Ehrfurcht war begreiflich, da die Last des Alters von den Greisen nicht empfunden wurde. Denn dort fand ich nur alte Menschen, die nicht nur im vollen Besitz ihrer Körperkräfte waren, sondern infolge ihrer Erfahrung und ihres inneren Lebens auch im Besitze erhöhter Geisteskräfte und des umfangreichsten Wissens. Nicht dieser kurze Gang allein überzeugte mich von alledem, sondern ein längerer Aufenthalt, der mir unter diesen wahrhaften Menschen gewährt wurde, gab mir ein Urteil, das auch spätere Eindrücke nur bestätigte. Als wir aus einem Hause traten, wohin mich mein Gastgeber geführt hatte, um das patriarchalische Familienleben und die geordnete harmonische Lebensart der Insassen kennenzulernen, ward mir ein gewaltiger Schrecken zuteil. Aus der Türe zuerst heraustretend, gewahrte ich dicht vor mir einen mächtigen Löwen, der Zähne fletschend mich anknurrte und anscheinend sich sprungbereit machte. Schnell riss ich meinen Revolver, den ich an der Seite trug, hervor, um mich zu verteidigen, streckte den bewaffneten Arm aus und fühlte mich sofort wie gelähmt. Der Hausherr, dessen Heim wir soeben verlassen wollten, hatte zu mir hin abwehrend eine Handbewegung ausgeführt, die es mir sogleich unmöglich machte, nur noch ein Glied zu rühren. Sodann schritt er eilig vor, fasste das gewaltige Tier an seiner zottigen Mähne, rief ihm einige Worte zu und gehorsam trabte dieser König der Wüste einem Winkel des Hauses zu, wo er sich niederlegte. Lächelnd wandte der Mann sich zu mir, dem jetzt erst die Lähmung aus den Gliedern wich, und sagte, so gefährliche Haustiere habt ihr in eurem Europa nicht. Hier bei uns sind sie willkommene, harmlose Gäste, die uns nicht schaden, sondern dienen. Dein Revolver war unnütz zur Verteidigung und würde ohne meinen Eingriff meinen Kindern einen Spielgenossen geraubt haben, der ihnen lieb und teuer geworden ist. Wir verabschiedeten uns und unterwegs drückte ich meinem Gastgeber meine Verwunderung über das Abenteuer aus. Er sagte mir, du magst hieraus erkennen, wie wenig ihr und wie sehr wir Herren unserer Umgebung sind. Jeder unserer Knaben wird ohne Furcht dem reißendsten Tiere entgegentreten und es durch seinen ungebeugten Willen, der sich in seinem Blicke ausspricht, zu bändigen wissen. Ja, wir ermuntern sie dazu, damit sie diese Kraft üben. Es bedarf keiner Waffen. Unser Wille genügt uns. Und dass er kräftig ist, hast du an dir soeben selber erfahren. Mit allen deinen Waffen, Jagdgewehr, Revolver und Pistolen, würdest du als Feind hier nichts ausrichten. Jeder dieser Talbewohner würde dich mit einem einzigen Willensimpuls gerade so lähmen, als es jener Besitzer des Löwen tat, dem du voreilig sein Tier niederschießen wolltest. Nachdenklich ging ich neben meinem Führer weiter. Ich kam mir mit meiner Zivilisation, mit meinem Können recht erbärmlich vor. Schrumpfte doch das, worauf ich bisher glaubte, stolz sein zu können, zu einem Nichts zusammen. Wir gelangten durch herrliche, blumige Gärten und reich gesegnete Felder zu jenem See, dessen spiegelglatte Fläche mich auf der Höhe so freundlich angeäugt hatte. Vor uns sah ich in mäßiger Entfernung eine Insel, zu der jedoch keine Brücke führte. Dichtes Laubholz und schlanke Palmen verhüllten geheimnisvoll das Innere. Mir schien es, als schimmerte hinter dem tiefen Grün die weiße Fläche eines Gebäudes hervor. Ich fragte meinen Führer, was das sei. Er antwortete, hier ist der Ort, wo wir ihn, den Geber des Lebens, den Quell unseres Seins, verehren, wo wir uns vereinen mit ihm, der der alleinige, wahre Herrscher ist. Ich darf dich noch nicht dorthin führen, denn unvorbereitet würde die Heiligkeit des Ortes dich ergreifen und dir Schaden anstatt nützen. Willst du eine Zeit lang bei uns verbleiben, so wird dir auch das Mysterium jenes Tempels offenbar werden, dessen Schimmer durch das Grün bricht. Erregt rief ich, Freund, darf ich bleiben? Ein freudigeres Anerbieten ist mir noch nie geworden. Ernst ergriff er meine Hand und sprach, wir verjagen dich nicht, wenn du dich nicht selbst verjagst. Dem Strebenden steht alles offen. Doch nur im Streben können wir Freunde bleiben und Brüder. Mein Haus ist fortan das Deine. Ich sah diesem seltenen Manne ins Auge, und mir ward, als zöge meine ganze Seele sich hin zu ihm. Er aber wies mit der Hand nach jener Insel, und da ward es mir, als rauschte es geheimnisvoll von dort herüber, als flüsterten die Wellen des Sees ein Lied, das meine Sinne umschmeichelte und mit einer Traumvision mein Denken umgab. Das Sehnen, die heiße Liebe, die mich zu meinem Führer ergriffen, flüchtete hinüber zu jener unbekannten Insel, aus deren Inneren ein Blitzstrahl aufzublitzen schien, der mein Herz traf und schwingende Töne auf seinen Lichtwellen trug, die sich zu Lauten, zu Worten bildeten. Jetzt vernahm ich leis wie aus weiter Ferne melodiösen Gesang, Stimmen, die im Jubelchor dem höchsten Lob sangen, und über diesen Gesang hinweg vernahm ich eine entfernte, wohllautende Stimme, welche sprach, Liebe mich in deinem Nächsten, so ehrst du mich und meine Werke. Die wohllautende, ruhige Sprache meines Führers erweckte mich aus meinem Traum. Sie forderte mich auf, ihm zu folgen. Und noch berauscht von dem, was meine Seele erfahren, willfahrte ich seiner Aufforderung. Ich blieb nun Gast im Hause meines Freundes, der sich Kurillus nannte und die Würde eines Oberpriesters ausübte. Was ich hier gelernt, kann ich nur teilweise aussagen. Denn schwerlich würde ich volles Verständnis dafür finden. In seinem Hause, im Verkehr mit seiner Familie, lernte ich den Frieden der Seele finden, den ich so lange gesucht und nicht gefunden. Das Wesen der Gottheit ward mir entschleiert, und enthüllt standen die Lebensgeheimnisse und das große Geistesgesetz vor meinen Augen, nach deren Kenntnis es erst gelingt, wahrhafter Mensch zu sein.